Am 18. Juli 2011 wurde mit einer Zenit 3LBF-Trägerrakete das Radioteleskop Spektr-R vom Weltraumbahnhof Baikonur erfolgreich gestartet. Nach rund 5 Monaten gibt es nun erste interessante Einzelheiten zu den laufenden Experimenten. Am Telefon begrüße ich Professor Dr. Anton Zensus, Direktor und Leiter der Forschungsgruppe Radioastronomie vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Guten Tag, Professor Zensus.
Guten Tag, Herr Höhner.
Um was geht es bei dem Projekt Radioastron oder eben auch dem Satellitenobservatorium Spektr-R?
Satellitenobservatorium, wie Sie es nennen, Spektr-R, auch in unserem Kreisen Radioastron genannt, ist ein Radioteleskop von ungefähr 10 Meter Durchmesser, eine Parabolantenne mit Empfängern in verschiedenen Frequenzbändern im Radiobereich. Und das Ziel dieses Observatoriums ist es, in Beobachtungen, wo gleichzeitig Teleskope auf der Erde extragalaktische Radioquellen anpeilen, Informationen über die Struktur dieser Radioquellen zu bekommen. Diese Radioquellen, von denen ich spreche, sind im größten Teil der Fälle entfernte Galaxien, teilweise viele Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxien, in deren zentralen Regionen wir die Quasare finden, beziehungsweise in deren ganz zentralen Bereichen wir vermuten, dass schwarze Löcher vorhanden sind, die die physikalischen Eigenschaften dieser Objekte stark beeinflussen. Was nun so ein Radiointerferometer, was der Zusammenschluss des Space-Teleskops Radioastron mit den Erdteleskopen nun darstellt, was dieses Interferometer schafft, ist, es misst die Helligkeitsverteilung am Himmel dieser kompakten Radioquellen und erlaubt uns deswegen, nicht nur die zentralen Regionen und deren Intensität zu messen, sondern auch Ausflüsse von Materie und Energie von diesen zentralen Regionen, die wir aus anderen Beobachtungen kennen, genauer zu studieren.
Um nun diese Beobachtungen zu ermöglichen, werden Teleskope miteinander verbunden und je weiter die auseinanderstehen, umso größer wird die Empfängerfläche sozusagen simuliert vergrößert. Und da bietet sich so ein Satellitenobservatorium, was die Basislänge praktisch wesentlich vergrößert, weil sie weit weg von der Erde führt, ja geradezu an.
Ganz richtig. Je größer ein Teleskop, das gilt im optischen wie im Radiobereich auch, je größer ein solches Teleskop ist, umso größer ist die Auflösungskraft, das Winkelauflösungsvermögen nennen wir es auch. Und deswegen schalten wir schon jetzt auf der Erde in sogenannten Interferometrienetzwerken Teleskope zusammen, die in Europa, aber auch in den USA auf der Südhalbkugel positioniert sind und die dadurch uns erlauben, durch ihren Abstand, wir nennen das Basislänge von mehreren tausend Kilometern bis hin zu 8000 Kilometern, ein Teleskop zu synthetisieren, das eine Größe hat, das dem Abstand dieser Teleskope entspricht. Und insofern ist es sehr interessant, im Raum, also in Erdumlaufbahn, ein Teleskop zu haben, das sich also in 100 und im Fall von Radioastron bis zu 300.000 Kilometern Entfernung befindet auf einer elliptischen Umlaufbahn, die mal größer, mal geringeren Abstand hat und dadurch das Winkelauflösungsvermögen dieses Interferometrienetzwerks nochmal massiv erhöhen kann. Das ist das Ziel dieser Mission.
Nun, ich erwähnte das eingangs, dass das Ganze 5 Monate her ist, als das Teleskop gestartet wurde. Und es scheint doch relativ lange zu dauern, ehe nun die wissenschaftlichen Experimente so richtig in die Gänge kommen. Woran kann das liegen?
Es ist nichts ungewöhnlich und in diesem Fall auch erwartet. Wir können sich vorstellen, bei diesen Raummissionen ist natürlich nach dem Start der Rakete und dem Freilassen der sogenannten Payload, also des Teleskops mit den angehängten Instrumenten, eine Phase, in der alle möglichen Überprüfungen des Systems bzw. der Kontrollmechanismen angesagt sind. In dem konkreten Fall von Radioastron handelt es sich um ein Teleskop, das nach dem Start der Rakete erst noch auseinandergefaltet werden musste. Ein sehr empfindlicher Prozess, der auf keinen Fall zu einer Verhakung führen darf, vielleicht salopp ausgedrückt. Das heißt, alle einzelnen Schritte, die dort gemacht wurden, um das Teleskop selbst auseinanderzufalten, um die einzelnen Instrumente in Betrieb zu nehmen, beziehungsweise die Bestimmung der Umlaufbahn, die sogenannte Orbit Determination im Englischen, die durchgeführt werden muss, um all diese einzelnen Komponenten herzustellen und zu verifizieren, braucht es seine Zeit. Also wir waren nicht überrascht, dass es eine ganze Anzahl von Wochen gedauert hat, bis unsere russischen Kollegen zuversichtlich waren, dass sie zum einen genau wussten, wo das Teleskop sich jeweils befindet. Und da ist es notwendig, dass man es bis auf wenige hundert Meter weiß, aber auch dass die Instrumente, die vier Empfangsbänder, die wir haben an dem Teleskop, dass die alle funktionieren, dass die einzelnen Parameter überprüft, gesteuert und nach Spezifikation ablaufen. Wir haben uns aus unserer Sicht als beteiligte Partner eben besonders gefreut auf die ersten interferometrischen Beobachtungen. Das heißt, nachdem das Teleskop in allen möglichen Richtungen und Moden alleine beobachtet hat, haben wir im November dann die ersten gemeinsamen Beobachtungen mit dem Raumteleskop zusammen mit den Bodenteleskopen durchführen können. Und das sind die Beobachtungen, die zu dem jetzigen Erfolg, von dem wir gehört haben, geführt haben.
Es wird hier sogar von einem neuen Rekord gesprochen. Ist das richtig?
Es ist richtig, insofern als hier zum ersten Mal eine interferometrische Beobachtung erfolgreich durchgeführt wird, die Teleskope auf der Erde zusammen mit einem Space-Teleskop in einer Entfernung, und jetzt muss man sich fast festhalten, von 100.000 Kilometern etwa geglückt sind. Das Teleskop, habe ich eben gesagt, befindet sich auf einer elliptischen Umlaufbahn, die also bis zu 300.000 Kilometer weit wegführt. Zwar ist es so, dass je größer die Entfernung ist, umso größer auch das Winkelauflösungsvermögen des Gesamtinstruments sein wird. Andererseits, je größer der Abstand der Teleskope voneinander ist, umso schwächer sind die Signale, die gemeinsam dann aufgefangen werden können. Man muss sich zurück ins Gedächtnis rufen, dass bei der Interferometrie jedes Teleskop seine Signale aufnimmt. Die werden im Falle von Radio Astron zum Boden gefunkt, dort aufgezeichnet auf Magnetplatten und in einem größeren, fast Supercomputer ausgewertet. Dazu werden die Signale von zwei oder mehr Teleskopen zusammen in diesen Computer eingefüttert und korreliert, im Wesentlichen multipliziert und kalibriert. Das heißt, die Stärke der Intensität wird gemessen im Vergleich zu Referenzquellen. Und daraus ergeben sich Messergebnisse, die dann durch weitere mathematische Manipulationen hin zu einer Kartierung der Struktur der Quelle führen. Je größer also der Abstand, umso schwächer sind diese gemeinsamen nachgewiesenen Signale. Die Korrelationsfunktion nennen wir die. Und daraus ergibt sich, dass es eben ganz wichtig ist, am Boden die größten verfügbaren Radioteleskope zu haben, sodass dieses doch relativ kleine Teleskop Radio Astron zusammen mit einem großen Teleskop auf der Erde dann eben gemeinsam eine Erfindlichkeit erreicht, die die schwachen Signale nachweisen lässt. Und da kommt unser 100 Meter Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel ins Spiel. Das ist ohne Frage eins der ganz wenigen Teleskope auf der Erde, die überhaupt nur in Frage kommen, mit dieser unglaublich ambitionierten Mission zusammenzuarbeiten. Und so war es für uns vollkommen klar, dass wir ganz früh, und es galt auch für die Russen, dass wir ganz früh also zusammen an den Testbeobachtungen mit den Russen teilnehmen wollten. Da gab es dann so ein bisschen auch noch einen nationalen Stolz. Man wollte natürlich zuerst ein rein russisches Experiment geglückt sehen, bei dem das russische Raumteleskop zusammen mit den russischen Bodenstationen arbeiten würde. Das hat auch geklappt. Man kann aber mit einem gewissen Stolz auch sagen, dass eben das Effelsberger Teleskop den wirklichen Durchbruch gebracht hat, weil der Nachweis der Signale, die eigentlich doch recht schwach waren mit den anderen Teleskopen, gelang uns fast spielerisch leicht. Und insofern ist es also genau eingetreten, wie wir es erwartet hatten. Es bedarf der großen Bodenteleskope wie Effelsberg, wie Teleskopen in USA und anderweitig, um zusammen mit Radio Astron die extrem schwachen Signale nachzuweisen. Deswegen der Rekord. Wir haben also in diesem Fall den Nachweis bei 18 cm Wellenlänge mit einer Basislinie von 100.000 Kilometern. Es ist nicht ganz so spektakulär, wie es sich vielleicht anhört, weil man sich in diesem Fall vorstellen muss, zwar ist der Abstand zwischen den Teleskopen 100.000 Kilometer, andererseits ist die projizierte Basislänge, also die am Himmel sichtbar messbare Entfernung, nicht ganz so groß, einige tausend Kilometer, und die haben wir durchaus auf der Erde auch schon erreicht. Nichtsdestotrotz ein Durchbruch.
Kann man sagen, dass jetzt langsam die Testphase endet und man in die Standardbeobachtung geht?
Das ist fast der Fall. Also die Testphase wird einige Wochen weitergehen, aber dieser fantastische Erfolg dieser frühen Beobachtung, die waren wirklich unerwartet, dass es so schnell gehen würde, dass man die Signale, die man in einer Vielzahl von Signalen suchen muss, dass man die so früh finden würde, diese geglückten, erfolgreichen interferometrischen Messsignale. Insofern wird die Testphase noch weitergehen. Die Wellenlänge, bei der wir beobachtet haben, war 18 cm. Das Teleskop ist ausgerüstet auch mit kurzwelligeren Empfängern bis hin zu 1,3 Zentimeter. Und je kürzer die Wellenlänge, umso schwieriger sind die Messungen. Das heißt, es ist einiges an Tests bei den kürzeren Wellenlängen noch zu machen. Es gibt auch eine längere Wellenlänge, da ist es auch nicht leicht. Also insofern, das war jetzt mal der Beobachtungsmodus, bei dem man die geringsten Probleme vielleicht erwarten könnte. Die anderen werden also noch etwas benötigen, Zeit benötigen, um auch erfolgreich zu werden. Ich zweifle aber im Moment nicht dran, dass das auch klappen wird. Und genauso geht es vielen Kollegen in unseren wissenschaftlichen Kreisen jetzt. Das heißt, der frühe Erfolg, der bisher festzustellen ist, der führt dazu, dass es ein ganz starkes Interesse an den wissenschaftlichen Beobachtungen jetzt auch in der internationalen Community, die hier interessiert ist, gibt. Und insofern werden wir jetzt in den nächsten Wochen zusammen mit weiteren Tests auch schon die Phase der frühen Wissenschaft, Early Science, sehen, in der eine Anzahl von Quasaren dann detailliert gemessen werden. Und daran anschließend wird sich dann erst im nächsten Jahr die Phase der, wie Sie es nannten, Routinebeobachtung. Wir werden jetzt ein sogenanntes Early Science Programm sehen, das sich auf die Untersuchung von verschiedenen Objekten und deren Eigenschaften beschränken wird. Die Quasare, die aktiven Galaxienkerne, von denen ich sprach, aber auch Pulsarmessungen werden getan werden von rotierenden Neutronensternen. Sternentwicklungsregionen werden untersucht werden und Objekte, die besonders enigmatisch einen hohen Grad von Variabilität im Universum aufzeigen, werden untersucht worden, sowie Beobachtungen zur Astrometrie, also zur genauen Vermessung des himmlischen Referenzsystems von Quasaren, werden durchgeführt werden. Alles dies in dem Charakter eines Programms, bei dem man möglichst früh die wichtigsten Experimente macht, weil man ja auch nicht sicher sein kann, dass das Gerät dann auch auf lange Zeit so erfolgreich weiterarbeiten wird. Man hofft das, aber man muss die wichtigsten Dinge dann natürlich am Anfang machen. Insofern, die Testphase wird noch eine Weile laufen, aber wir gehen jetzt ganz rapide mit großen Schritten in die wissenschaftliche Ausbeutungsphase. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Und das können auch die russischen Kollegen gebrauchen, denn bedingt durch den Misserfolg mit Phobos Grund ist das wenigstens mal ein Highlight.
Das ist ganz richtig und man kann vielleicht noch hinzufügen, dass wir natürlich uns auch ein bisschen Sorgen gemacht haben, als wir von diesem Misserfolg, den Sie ansprechen, hörten, dass wir dachten, naja, hoffentlich geht dann wenigstens bei Radio Astron alles gut. Und insofern, Sie haben vollkommen recht, ist das für alle Beteiligten eine Genugtuung und Beruhigung, dass dieses Projekt, was eine sehr lange Planungsphase hatte, um die 30 Jahre, dass es nun tatsächlich doch zum Erfolg kommt. Umso wichtiger ist diese Mission, als in diesen Tagen wir auch gehört haben, dass eine japanische ähnliche Mission, das VSOP-Programm, in Japan eingestellt werden musste, aus Kostengründen vor allen Dingen. Und insofern ist auf absehbare Zeit Radio Astron das einzige Interferometrie-Teleskop im Weltraum und erfährt dadurch nochmal eine Aufwertung seines potenziellen, was wir hoffen, auch wirklichen wissenschaftlichen Programms.
Ich bedanke mich bei Professor Dr. Anton Sensus, Direktor und Leiter der Forschungsgruppe Radioastronomie vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn.
Ich danke Ihnen und auf Wiedersehen.